Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 6. März. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Die Stadt Bern will unterirdische Abstellplätze für Velos beim Bahnhof bauen. Dafür sollen bestehende Abstellplätze weichen. Der Verband Pro Velo wehrt sich.
Velo kritisiert nicht die Schaffung der unterirdischen Veloabstellplätze, aber die geplante dauerhafte Aufhebung von 500 oberirdischen Abstellplätzen, die sehr rege genutzt sind.
Im zweiten Teil der Sendung schauen wir in den Iran. Was ist bekannt? Wie geht es weiter nach dem Tod Khameneis? Und wie stehen die IranerInnen vor Ort in der Diaspora zum Angriff der USA und Israels? Darüber sprechen wir und wir hören Stimmen und Einschätzungen. Und dann die Beziehung zwischen Mensch, Tier und Natur. Darum drehen sich die neuen Ausstellungen in der Kunsthalle Bern.
What can we learn from our ancestors?
Was können wir lernen von unseren Ahnen? Das fragt Iliana Fokianaki, Direktorin der Kunsthalle Bern. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst eine Kurzmeldung aus dem Iran. Zu den weiteren Entwicklungen kommen wir im zweiten Teil der Sendung.
Nach der Tötung Ali Khameneis bespricht der provisorische Führungsrat dessen Nachfolge. Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge gilt sein zweitältester Sohn Mojtaba.
Nach Maduros Sturz und Festnahme nehmen die USA und Venezuela die Beziehungen wieder auf.
Wie Euronews berichtet, sagt Venezuelas Außenminister, dass beide Regierungen beschlossen hätten, die Beziehungen wiederherzustellen. Das US-Außenministerium erklärte, die Gespräche konzentrierten sich darauf, Zitat, das venezolanische Volk durch einen schrittweisen Prozess voranzubringen, Zitat Ende. Die Voraussetzungen für einen, Zitat, friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung schaffen solle. Die Entscheidung fiel nach einem Besuch von US-VertreterInnen in Venezuela, nachdem der frühere Präsident Nicolas Maduro durch eine US-Militäroperation gestürzt und gefangen genommen wurde. Caracas und Washington hatten ihre Beziehungen im Februar 2019 abgebrochen und ihre Botschaften geschlossen.
Das US-Justizministerium veröffentlichte fehlende Epstein-Akten zu Donald Trump.
Die Akten enthalten brisante Vorwürfe gegen den US-Präsidenten, das berichtet der Deutschlandfunk. Ein Sprecher erklärte, die Unterlagen seien nach einer früheren Durchsicht versehentlich nicht zusammen mit den anderen Ermittlungsdokumenten im Februar veröffentlicht worden. Die neuen Akten betreffen Befragungen einer Frau, die 2019 Anschuldigungen gegen Trump erhoben hatte. Sie hatte erklärt, dass Epstein sie als 13-Jährige vergewaltigt habe. Außerdem beschuldigte sie Trump, sie zu oraler Befriedigung gezwungen zu haben. Zu den jetzt veröffentlichten Akten liegt keine Stellungnahme seitens des US-Präsidenten vor.
In die Schweiz. Der Nationalrat will die dauerhafte und bewaffnete Neutralität nicht in der Verfassung verankern.
Das hat die Große Kammer gestern entschieden. Der Nationalrat beantragt ein Nein zur sogenannten Neutralitätsinitiative der SVP. Im Gegensatz zum Ständerat will der Nationalrat auch keinen Gegenvorschlag zur Initiative. Die Neutralitätsinitiative der SVP will die immerwährende bewaffnete Neutralität und ein weitgehendes Verbot von Sanktionen in der Verfassung festschreiben.
Das Bezirksgericht Frauenfeld hat Maßvollpräsidenten Nicolas Rimoldi wegen übler Nachrede verurteilt.
Das berichtet SRF. Rimoldi musste sich für eine diffamierende Aussage auf der Plattform X verantworten zum Tod der Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann von der SP. Das Gericht verurteilte Rimoldi zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 50 Franken bei einer Probezeit von 4 Jahren. Außerdem muss er 2.080 Franken Untersuchungs- und Gerichtskosten bezahlen. Hinzu kommen 1670 Franken als Entschädigung für die beiden Töchter der verstorbenen Regierungsrätin. Rimoldis Anwalt erklärte, er werde Berufung anmelden.
In die Stadt Bern, das Fischermatterli-Tram ist gerettet.
Das Kantonsparlament lehnte einen Sparantrag deutlich ab, sowie eine Umstellung auf Busbetrieb. Auch soll der Kanton die Gleissanierung mitfinanzieren, wie die Tageszeitung Der Bund berichtet. So bleibt die Tramlinie 6 für die nächsten Jahre erhalten.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Samstag sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt. Am Samstag ist es sonnig bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Am Sonntag ist es teilweise bewölkt und auch am Montag ziehen einige Wolken auf. Die kommenden Tage ist es nachts jeweils 1 bis 2 Grad kalt. Tagsüber liegen die Temperaturen bei maximal 15 bis 16 Grad.
Rabe Info.
Die Stadt Bern will unterirdische Abstellplätze für Velos beim Bahnhof. Dafür sollen bestehende Abstellplätze weichen. Der Verband Pro Velo wehrt sich. Sarah Heinzmann berichtet.
Die Stadt Bern plant unterirdische Abstellplätze für Velos beim Bahnhof. Beim künftigen Bahnhofszugang Lengas soll die neue Velostation ausgebaut werden. Geplant ist ein zweites zusätzliches Untergeschoss mit rund 500 zusätzlichen Abstellplätzen. Bisher war nur ein Untergeschoss geplant. Insgesamt würden mit dem zweiten Geschoss rund 1000 Veloabstellplätze entstehen. Die Velonutzung in der Stadt Bern nimmt seit Jahren zu. Dadurch steigt auch der Bedarf an Abstellplätzen rund um den Bahnhof. Heute stehen viele Velos auf Trottoirs und Plätzen und behindern dabei teilweise den Fußgängerinnenverkehr. Mit dem Ausbau der Velostation will die Stadt den öffentlichen Raum entlasten. Gleichzeitig plant die Stadt, rund 500 oberirdische Veloabstellplätze beim Bahnhof aufzuheben. Das wären rund 300 Plätze beim Zugang bei der Lenggasse und knapp 200 beim Zugang Bubenberg. Das sorgt für Kritik von der Organisation Pro Velo Bern. Sie befürchtet, dass damit wichtige, leicht zugängliche und kostenlose Abstellplätze verschwinden. Dazu Michael Sutter von Pro Velo.
Pro Velo kritisiert nicht die Schaffung der unterirdischen Veloabstellplätze, aber die geplante dauerhafte Aufhebung von 500 oberirdischen Abstellplätzen, die sehr rege genutzt sind.
Denn aktuell sei die Situation rund um den Bahnhof für VelofahrerInnen unbefriedigend. Es sei schwierig, einen passenden Abstellplatz zu finden.
Die oberirdischen Abstellplätze sind sehr stark ausgelastet, eigentlich überlastet. Dort ist es schwierig, einen Platz zu finden und insgesamt ist das Angebot zu klein beim Bahnhof.
Pro Velo fordert deshalb, dass oberirdische Veloabstellplätze beim Bahnhof erhalten bleiben müssen, solange das Angebot insgesamt noch nicht ausreicht.
Solange es zu wenig Abstellplätze hat beim Bahnhof, und das wird laut den Voraussagen des Gemeinderates auch 2030 noch so sein, solange dürfen keine Abstellplätze aufgehoben werden und es muss auch weiterhin ein angemessenes Angebot an oberirdischen, kostenlosen Abstellplätzen haben. Diese werden sehr stark genutzt und werden auch von den Velofahrenden sehr geschätzt.
Über den Kredit entscheidet die Stimmbevölkerung voraussichtlich Ende September.
Rabe Info.
Vor fast einer Woche haben die USA und Israel den Iran aus der Luft angegriffen. Im Verlauf des Wochenendes war dann klar, dass beim Angriff Ayatollah Khamenei getötet wurde. Rabe Info-Redaktor Noah Piu hat recherchiert und Gespräche geführt. Noah, was ist seit dem Wochenende passiert?
Zum einen hat am Wochenende schon der Iran reagiert und Raketen einerseits auf Israel abgefeuert und andererseits auf mehrere Staaten in der Golfregion, wo sich US-Militärstützpunkte befinden. Die libanesische Hezbollah hat Anfang Woche außerdem Raketen nach Israel abgefeuert. Israel hat in der Folge seine Angriffe auf den Libanon ausgeweitet. Seit Anfang Woche bombardiert Israel also den Iran und Libanon, insbesondere den Süden und Teile der Hauptstadt Beirut. Und auch die USA setzen ihren Beschuss im Iran fort. Der Iran wiederum greift weiterhin Israel und US-Militärstützpunkte in der Region an.
Die Angriffe gehen also weiter, so auch letzte Nacht. Was ist geschehen?
Ja, auch letzte Nacht gab es Beschuss im Iran. Gerade in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es zahlreiche Raketeneinschläge. Der persischsprachige Dienst der BBC zitiert einen Einwohner von Teheran, wonach es die schlimmste Nacht seit Beginn des Angriffs gewesen sei.
Seit Anfang Woche herrscht also Krieg, nicht nur im Iran, sondern in der ganzen Region. Was wissen wir über Opferzahlen?
Vor zwei Tagen berichteten Medien übereinstimmend, dass die iranischen Angriffe in Israel bisher 11 Menschen getötet haben. Weiter ist bekannt, dass 6 US-amerikanische SoldatInnen getötet wurden. Die libanesische Zeitung L'Orient Le Jour zitiert die libanesischen Behörden, wonach die israelischen Angriffe seit Montag über 100 Menschen getötet haben. Zu den Zahlen aus dem Iran, da ist es etwas schwieriger, wirkliche Zahlen zu eruieren und sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen, unter anderem deshalb, weil das Internet abgeschaltet ist. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Activists in Iran aber berichtet von über 1100 Todesopfern.
Human Rights Activists in Iran, diese Organisation haben wir ja bereits in der Vergangenheit als Quelle für Opferzahlen benutzt. Kannst du etwas zu dieser Quelle sagen?
Ja, die Organisation, die hat sich im Iran gegründet ursprünglich. Jetzt hat sie ihren Sitz in den USA. Die Organisation versucht mit Kontakten vor Ort möglichst genaue Zahlen zu sammeln. Ich habe darüber auch mit der deutsch-iranischen Autorin und Journalistin Mariam Arras gesprochen. Auch sie benutzt die Zahlen von Human Rights Activists in Iran als Quelle und sagt dazu Folgendes.
Die sind auch nicht hundertprozentig unabhängig, aber bisher haben sich ihre Zahlen immer als relativ vorsichtig und nicht so propagandistisch in die eine oder andere Richtung benutzt herausgestellt.
Zu den Informationen aus dem Iran hat mir Mariam Arras außerdem erklärt, dass das Internet nicht vollständig abgeschaltet sei.
Das heißt, es kommen nach wie vor Informationen an die Außenwelt.
Ja, genau. Mariam Arras erwähnte beispielsweise einen Bericht aus Teheran, der die Zustände aktuell in der Stadt beschreibt. Sie zitiert diesen Bericht folgendermaßen.
Nun, da es wirklich auch der letzten Person klar ist, dass dies keine chirurgischen gezielten Angriffe nur auf Strukturen der Islamischen Republik sind, müssen wir uns hier alle eben in einer Kriegssituation, in der einfach Bomben auf die Stadt und auf Wohnhäuser fallen, irgendwie einrichten müssen.
Die Person spricht also von einem Kriegszustand. Wie denkt denn die iranische Bevölkerung über den Angriff der USA und Israel auf ihr Land und den Tod Khameneis?
Ja, dazu gibt es verschiedene Haltungen. Viele der RegimegegnerInnen im Iran, die sind froh über den Tod Khameneis. Einige begrüßen vielleicht deshalb auch das Vorgehen der USA und Israels als Befreiung. Wir haben dazu in den letzten Tagen ja auch Bilder gesehen von feiernden Menschen auf der Straße. Viele im Land sehen das aber nicht so und sind sowohl gegen die Islamische Republik als auch gegen diesen Krieg. Der Rückhalt für diesen Angriff, für diesen Krieg, den es zum Teil gibt, dürfte noch mehr schwinden, je mehr ZivilistInnen sterben. Dazu nochmal Mariam Arras.
Aber so oder so wird die Zivilbevölkerung leiden. Das ist, ich glaube, wenn irgendetwas klar ist, dann kann man wirklich feststellen, dass es sehr viele zivile Opfer jetzt schon gibt und noch mehr geben wird.
Arras spricht auch davon, dass gerade in den Gefängnissen, wo viele politische Gefangene sitzen, die Situation sehr prekär ist. Es besteht zudem die Gefahr, dass diese Gefängnisse ebenfalls beschossen werden.
Soweit also die Haltung der Menschen im Iran und ihre Situation. Wie sieht es in der Diaspora aus?
Dazu habe ich mit Firoseh Miandar gesprochen. Sie engagiert sich in der Gruppe Empathie und Einheit. Das ist eine Gruppe von RegimegegnerInnen, die in der Schweiz kein Asyl erhalten haben und sich einsetzen für einen geregelten Aufenthaltsstatus und für bessere Perspektiven in der Schweiz. Firuzeh Miandar sagt zur Lage im Iran:
Der Tod von Khamenei kann uns etwas Freude bringen, aber wir sollen wissen, solange das Regime noch existiert, dürfen wir keine große Freude haben und wir müssen immer noch kämpfen und ans Ziel denken. Und das Ziel ist, dass das Mullah-Regime stürzt.
Was Firuzeh Miandar hier sagt, das ist die Haltung der Gruppe Empathie und Einheit. Ich habe sie dann noch nach ihrer persönlichen Meinung gefragt.
Wenn ich von mir sprechen würde, möchte ich sagen, wir sagen Nein zum Krieg, Nein zur Beschwichtigungspolitik, aber ja zur Unterstützung des organisierten Widerstandes und der Bevölkerung. Wir wünschen uns eine demokratische Republik für die Zukunft des Irans. Mit dem Tod von Ayatollah Khamenei hat das Regime den schwächsten Punkt in seiner Geschichte erreicht. Jetzt heißt es, die demokratischen Kräfte zu unterstützen und die iranische Bevölkerung zu schützen.
Ja, wie sieht es denn im Iran nun aus mit einem Systemwechsel?
Nun, den USA und Israel ist es zwar gelungen, Khamenei und auch weitere Führungsfiguren der Islamischen Republik zu töten, das Regime sitzt aber weiterhin im Sattel. Viele BeobachterInnen sagen, dass für einen tatsächlichen Umsturz der Impuls aus den Revolutionsgarden kommen müsste. Dazu meint die Autorin und Journalistin Mariam Arras:
Wenn sich wirklich die bewaffneten Teile der Revolutionsgarden oder der Polizei oder der regulären Armee oder alle gemeinsam gegen das Regime wenden würden, dann wäre das sozusagen der Zug und der entscheidende Move, auf den alle hoffen und warten, dass dann wirklich Demokratisierungsprozesse von unten möglich sind.
Ja, wie wir hören, spricht Mariam Arras hier sehr stark im Konjunktiv.
Das heißt, dass dieser Impuls aus den Revolutionsgarden herauskommt, das ist nicht sehr wahrscheinlich.
Ja, Mariam Arras beschreibt die Revolutionsgarden als festen Bestandteil dieses Herrschaftssystems. Sie seien nicht nur in militärischer, sondern auch in wirtschaftlicher Sicht ein Staat im Staat und profitieren so stark vom System.
Ich halte das für unwahrscheinlich, weil die Revolutionsgarden einfach Teil des Systems sind. Und das ist so ein bisschen auch die Krux, wenn man immer von dem Mullah-Regime spricht. Weil das Regime ist nicht nur das Mullah-Regime. Das Regime besteht aus sehr, sehr unterschiedlichen und vielen Schultern. Und wenn man immer von Mullah-Regime spricht, verkennt das die Realität, dass dieses Regime eben auch aus den Paramilitärs, aus Technokraten und so weiter, aus sehr vielen verschiedenen Gruppen besteht.
Die Hoffnung auf einen Umsturz ist also nicht wirklich näher gerückt.
Nein, das alte System, das hat noch immer seine UnterstützerInnen und jene, die stark davon profitieren. Mariam Arras sagt, die Bevölkerung im Iran leide deshalb doppelt. Einerseits durch die Bombardierung und andererseits durch die anhaltende Repression der Islamischen Republik. Auch die IranerInnen hier rechnen nicht mit einer baldigen Besserung. Firuzeh Miandar hat mir erklärt, dass eine Rückkehr für sie schon davor unzumutbar gewesen sei und sie ist es jetzt umso mehr. Den Tod Khameneis sehen also viele zwar als Chance und die Hoffnung auf ein demokratisches, säkulares System, die bleibt, aber die Zukunft des Landes ist sehr ungewiss.
Vielen Dank, Noah Piu, für die Hintergründe.
Radar Info. Kultur.
In der Kunsthalle gibt es gleich zwei Premieren. Die aktuelle Ausstellung zeigt ab heute die Werke von der verstorbenen deutsch-irakischen Künstlerin Lin Mai Said sowie von dem guatemalischen Künstler Edgar Kalel. Die Werke der beiden KünstlerInnen sind zum ersten Mal in der Schweiz zu sehen. Was sie gemein haben, sie hinterfragen europäische Denktraditionen und stellen die Beziehung zu Umwelt und Tier in den Fokus. Simon Keller hat Edgar Kalel und Iliana Fokianaki in der Kunsthalle getroffen.
Die neue Ausstellung der verstorbenen Tierrechtsaktivistin Lynn May Said und des Künstlers aus Guatemala Edgar Kalel stellt Beziehungen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen ins Zentrum. Das erklärt Liliana Fokianaki, Direktorin der Kunsthalle Bern.
What are our relationships as human animals with non-human animals?
Beide künstlerischen Positionen beschäftigen sich mit der Frage, wie Menschen mit anderen Lebewesen zusammenleben und welche Formen von Beziehungen dabei entstehen können. Edgar Kalel findet dafür eine Bildsprache, die stark von der Wissensproduktion der indigenen Gemeinschaft der Maya Kaqchikel geprägt ist. Dieses Wissen wird über Generationen hinweg weitergegeben und bildet eine wichtige Grundlage seiner künstlerischen Arbeit. Sichtbar wird das unter anderem in seinen bestickten Textilien, die in der Ausstellung an der Wand hängen. Die Stickereien stellt Kalel zusammen mit seiner Familie her. In diesen Arbeiten fließen Geschichten ein, die normalerweise mündlich überliefert werden. Durch die textile Arbeit werden diese Erzählungen Teil seiner visuellen Bildsprache. Kalel zeigt auf eines der Textilwerke, das für ihn eine besondere Bedeutung hat. Darauf zu sehen ist ein Tisch in Stickerei dargestellt. Auf dem Tisch wachsen kleine Maispflanzen, rund um die Maispflanzen ein ovaler Kreis, der ein Fels darstellen soll. Das Werk verweist auf die Bedeutung von Wissen und darauf, wie Wissen überhaupt entsteht, so Kalel.
Está relacionado con cómo se transmiten los conocimientos de los pueblos o en los pueblos de generación en generación y que es a través de la oralidad.
In der Gemeinschaft der Maya Kaqchikel spielt das mündliche Erzählen eine zentrale Rolle. Wissen wird häufig von den Großeltern über die Familie weitergegeben und über Generationen hinweg bewahrt. Auf dem Tisch ist ein Stein zu sehen, der einen Vorfahren repräsentiert. Der Stein liegt auf einem Schultisch und wirft damit die Frage auf, was würde passieren, wenn wir in der Schule nicht nur naturwissenschaftliches Wissen vermitteln würden, sondern auch Weisheiten und überliefertes Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
Como que, ¿qué pasa si en las escuelas a las que asistimos antes de cualquier tema como científico, antes de tocar un tema científico, nos acercamos y nos aproximamos al tema de la tierra, que es la tierra para nosotros?
Damit stellt Edgar Kalel auch eine Verbindung zu seinem Land her. Unterschiedliche Formen von Wissen sind eng mit dem Land verbunden, aus dem sie entstehen. Das Land selbst, aber auch der Körper, Spiritualität, Rituale und Zeremonien, all das sind Bereiche des Wissens, die meist nicht im Klassenzimmer vermittelt werden. Stattdessen werden sie durch Vorfahren und durch die Erfahrung vergangener Generationen weitergegeben. Das Land und seine Ausbeutung durch Exportproduktion, das thematisiert Edgar Kalel in einer weiteren Installation der Ausstellung. Zu sehen sind große weiße Hügel. Erst auf den zweiten Blick wird klar, dass diese Hügel aus Zucker und Salz bestehen.
Importante hacer esta Installation, donde tenemos montañas de sal, que vienen en Guatemala, la sal extraen del mar.
Viele Menschen in Guatemala arbeiten unter harten Bedingungen in der Produktion solcher Exportgüter, erklärt Edgar Kalel. Oft arbeiten sie immer mehr als 12 Stunden täglich und erhalten dafür einen geringen Lohn. Für Edgar Kalel sei es deshalb wichtig gewesen, auch diese Form der Ausbeutung sichtbar zu machen und zu reflektieren. Dabei stellt er die Frage, wie wir Gewalt überhaupt wahrnehmen. Auch in scheinbar alltäglichen Dingen wie Zucker oder Salz können Spuren von Ausbeutung und Ungleichheit verborgen sein. In der Installation sind kleine kupferne Ameisen zu sehen, die mit Gold überzogen sind.
Entonces para mí es bien importante tener estas montañas y tener las hormigas caminando sobre las montañas. Las hormigas hacen como un como referencia a las personas,
Sie stehen symbolisch für Arbeit und für die Zeit. Zeit, so die Idee, sei letztlich wertvoller als die Ressourcen selbst, so Edgar Kalel.
Como lo más valioso de todo no es el oro, sino es el tiempo, el poco tiempo que tenemos de vida.
Die weißen Hügel aus Zucker und Salz, sie erinnern gleichzeitig an verschneite Berglandschaften, fast wie an Winterberge in der Schweiz. Genau diese Assoziation sei durchaus beabsichtigt, sagt Direktorin Liliana Fokianaki. Denn sie hofft, dass auch BesucherInnen aus Bern und der Schweiz einen Bezug zur Ausstellung herstellen können und vielleicht Parallelen zur eigenen Umgebung erkennen.
What can we learn from our ancestors? And it's not just,
gerade der Blick auf das Wissen früherer Generationen könne dabei eine wichtige Rolle spielen.
It's something that we very much go to in order to kind of think more ecologically as well.
Auch für europäische Gesellschaften könne es spannend sein, sich zu fragen, was sich aus traditionellen und überlieferten Praktiken lernen lässt, Formen des Wissens und des Umgangs mit der Umwelt. So Liliana Fokianaki.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 6. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann, Simon Keller und Noah Biu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.